Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mit dabei auch heute Andreas Schiemens. Hallo Andreas.
Hallo, und heute, Jörg, haben wir wieder Unterstützung.
Ja, und zwar von ANT Informatik, unserem Partner aus der Schweiz.
Aber was ist eigentlich die ANT?
ANT berät seit 30 Jahren Non-Profits und Stiftungen mit technologischen Lösungen, unter anderem im Fundraising, der Mitgliederverwaltung und im Fördermittelmanagement, und ist der CRM-Spezialist im Dachraum.
Genau das, was viele Organisationen brauchen. Aber nun zu unserem Gast.
Herzlich willkommen bei uns hier bei Neues Stiften. Andreas, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Hallo Jörg, ich freue mich sehr.
Und wir haben einen Gast aus dem Ausland, hätte ich beinahe gesagt. Wir haben bei uns Ruth Williams vom österreichischen Fundraising-Verband. Hallo Ruth, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Ja, und es ist gar nicht so normal, dass du überhaupt die Zeit hast, mit uns ein bisschen zu plaudern, denn du bist ja massiv in den Vorbereitungen für den österreichischen Fundraising-Kongress. Jetzt sind es nur noch wenige Wochen. Womit habt ihr denn im Moment am meisten zu kämpfen?
Ja, der Fundraising-Kongress, der geht vom 6. bis 8. Oktober, geht der in die 32. Runde. Und durch diese beeindruckende Kontinuität gibt es erfreulicherweise wenig, mit dem wir kämpfen. Aber wir sind natürlich auf Hochtouren dran, alles final vorzubereiten, damit unsere Gäste ein tolles Kongresserlebnis haben können.
Und was ist diesmal das Besondere am Kongress? Worauf müssen wir uns einstellen? Ich glaube, inzwischen gibt es keinen Limousinenservice mehr, weil alle mit dem Fahrrad kommen. Ne? Gibt es da noch irgendwas in Richtung Nachhaltigkeit, was du dieses Mal ankündigst?
Ja, wir haben letztes Jahr damit begonnen, eben uns auch eine Zertifizierung von der Stadt Wien zu holen, dass wir besonders nachhaltig im Sinne der Ökologie auf unseren Veranstaltungen agieren. Also man kann natürlich sehr gerne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen und da versuchen wir natürlich auch vor Ort darauf zu achten. Aber was ist das Besondere am Kongress? Ich glaube, dadurch, dass es so diese zentrale Plattform ist, wo sich Fundraiser und Fundraiserinnen jedes Jahr treffen, ist das Besondere eben wirklich dieses jährliche Zusammenkommen. Und es ist fast wie ein Familientreffen. Und ich finde, das macht unseren Kongress jedes Jahr sehr besonders.
Ja, 32 Jahre Familientreffen finde ich total spannend. Ihr macht das ja in dieser wunderbaren, historisch modernen Anlage am Rande von Berlin. Von Wien, Entschuldigung, wie komme ich jetzt auf Berlin? Am Rande von Wien.
Andere Kongress, Andreas.
Das war der andere Kongress, ja. Ich weiß. Also ist das weiterhin ein gesetzter Ort, weil der etabliert ist? Weil es gibt ja bestimmte Wachstumsgrenzen dort vor Ort.
Ja, es gibt Wachstumsgrenzen, das ist wahr, aber das Europahaus am Rande von Wien ist weiterhin unsere Homebase, weil sie einfach den perfekten Rahmen bietet. Man hat die Möglichkeit, da schnell in den Garten hinauszugehen und wenn der Kopf mal raucht von all den Inhalten, ein wenig frische Luft zu schnappen. Es ist einerseits diese Mischung aus, es gibt diese prunkvollen Räume, die man ja aus Wien gut kennt, in dem kleinen Barockschlösschen, das da am Rande der Location ist, und auf der anderen Seite haben wir dort aber auch moderne Seminartechnik. Also da passen diese unterschiedlichen Welten sehr gut zusammen.
Lass uns mal ein bisschen in die Vergangenheit gucken. Erinnerst du dich noch, Ruth, wann du das erste Mal auf diesem Kongress warst?
Wow, das ist jetzt eine Frage. Da muss ich beginnen zu rechnen. Mal sagen, wahrscheinlich mindestens vor 15 Jahren.
Wahrscheinlich auch schon an dem Ort?
Ja, tatsächlich.
Aber sag mal jetzt aus deiner Sicht, wenn du jetzt nach vorne guckst auf das Programm, was hat sich aus deiner Sicht in diesen 15 Jahren am stärksten verändert auf dem Kongress in Wien?
Ich glaube, er ist stetig gewachsen und das in einem guten Sinne. Wir versuchen immer einerseits das klassische, notwendige Handwerkszeug, das natürlich weiterhin relevant ist, versuchen wir dem eine Bühne zu geben, aber andererseits auch immer aktuelle Themen mit reinzuholen, die uns alle beschäftigen als Gesellschaft und im Fundraising speziell. Und da gibt es natürlich eine stetige Weiterentwicklung. Es kommen jedes Jahr auch mehr internationale Speaker und Speakerinnen dazu. Ich denke, da hat es auch in den letzten Jahren auch eine Erweiterung gegeben und das aber in Kombination mit eben Expertinnen auch aus Österreich, die ihr Wissen teilen. Das ist gewachsen und das ist eben auch die Weiterentwicklung auf der inhaltlichen Seite, diese Balance zwischen altbewährtem und neuen, dass wir alle uns aneignen müssen, mit dem wir leben müssen und Best Practices.
Ruth, du hast eben gesagt, und das ist ja auch richtig, ein besonderes Merkmal von dem Fundraising-Kongress in Wien ist die familiäre Atmosphäre. Kannst du vielleicht nochmal was ein bisschen zu den Besucherzahlen sagen? Und ich habe gesehen, ihr habt dieses Jahr ein besonderes Motto, das hat was mit Fieber zu tun. Wie passt das Fieber in die familiäre Atmosphäre?
Kennt man leider gut aus der Familienatmosphäre. Wir meinen das positiv, nicht im Sinne von Kinderkrankheiten. Letztes Jahr haben wir uns über knapp 400 Leute insgesamt gefreut an den 2,5 Kongresstagen. Also es ist auch wirklich wichtig, wir sind plötzlich auch limitiert, sich da früh auch sein Ticket zu sichern, weil sonst sind wir vielleicht ausverkauft, erfreulicherweise. Das ist das eine. Und wir überlegen uns natürlich auch jedes Jahr in der Vorbereitung, die ja immer schon im Winter davor beginnt. Also das erste Mal über den Fundraising-Kongress habe ich, glaube ich, heuer gesprochen, Anfang Jänner allerspätestens, wenn wir nicht sogar eben im Dezember letzten Jahres damit begonnen haben. Und wir haben uns heuer als Motto Fundraising Fever auf die Fahnen geschrieben, mit dem Untertitel Impact, der begeistert. Es geht mir auch einfach darum, wie man Fundraising in den Zeiten von künstlicher Intelligenz, der digitalen Transformation, in der wir sind und dem gesamten gesellschaftlichen Wandel, in dem wir uns befinden, wie man das neu denken kann und wie man das neu gestalten kann und gleichzeitig aber auch diese Freude beibehält, was vielleicht in aktuellen Zeiten ein wenig schwierig ist mit vielen Dingen, die um uns herum passieren, aber dass man diese Leidenschaft am Laufen hält. Und das ist deswegen Fundraising Fever.
Ich hätte natürlich gedacht, Ruth, das hat was mit der Party am ersten Abend zu tun, weil Saturday Night Fever, das war so mein erster Gedanke. Aber diese Party gibt es weiterhin, oder?
Natürlich. Die Party am ersten Abend im Anschluss an unsere Fundraising Awards, die findet natürlich weiterhin statt in der Orangerie und auf die freue ich mich auch schon sehr.
Du hast eben angesprochen in so einem Halbsatz, das Fieber, die Freude, die einem vielleicht in diesen Zeiten jetzt manchmal abhanden kommt oder vielleicht nicht so automatisch da ist. Wir haben ja in Deutschland sehr zu kämpfen, auch mit verschiedenen Narrativen. Das Thema NGO ist längst nicht mehr so positiv besetzt, wie es früher mal war. Manche haben uns auch erzählt auf dem Fundraising-Kongress in Berlin, wo wir jetzt vor kurzem waren, sie verwenden das Wort eigentlich gar nicht mehr. Wie ist das bei euch? Ist das auch schwierig in der Öffentlichkeit? Dreht sich da was oder ist in Österreich alles noch so, wie es sein soll?
Ich glaube, Österreich ist von diesen Tendenzen natürlich genauso betroffen wie andere europäische Länder oder andere Länder überhaupt weltweit, völlig klar. Ich freue mich aber gleichzeitig auch, dass in Österreich der dritte Sektor, die Zivilgesellschaft, eine ganz eine wichtige Rolle spielt und die es natürlich auch weiterhin tut. Und wir überzeugen durch unsere Qualität und durch unsere Aktivitäten und durch unseren Beitrag für die Gesellschaft, der ja unglaublich groß ist und den man in Österreich auch letztes Jahr das erste Mal begonnen hat, mit einem eigenen Satellitenkonto bei der Statistik Austria tatsächlich in Zahlen zu gießen. Und da hat man eben auch gesehen, was der dritte Sektor zur Wertschöpfung beiträgt etc., wie viele Arbeitsplätze auch in NGOs gesichert sind und damit kann man die Diskussion natürlich auch auf dieser Ebene führen.
Wir erleben ja aber trotzdem im europäischen Kontext, trotz aller guten Zahlen, die du gerade auch genannt hast oder darauf hingewiesen hast, Ruth, dass in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen die Begeisterung für gemeinnütziges Engagement und für Vereine und Organisationen rückläufig ist. Ist das auch einer der Gründe, warum ihr das Thema Impact durch Begeisterung gewählt habt, um dieses Fieber wieder zu erwecken, die Leidenschaft bei den Gebenden?
Das ist natürlich auch eine Sichtweise davon. Die Leidenschaft, also es geht ja beim Fundraising auch ganz viel darum, dass man die Emotionen der Spendenden anspricht. Und da fällt natürlich auch wieder Leidenschaft hinein. Wir wissen ja, dass Menschen am ehesten für Themen spenden, mit denen sie sich auch emotional identifizieren können. Und das braucht natürlich auch im Storytelling, im Narrativ, in der Authentizität der Organisationen, da braucht es auch dieses Fever im besten Sinne in der Vermittlung, ja.
Wenn du jetzt auf das Programm schaust, du hast ja gesagt, das Thema KI spielt eine zentrale Rolle. Das ist, glaube ich, im Moment überall relevant. Das ist aber nicht das einzige Thema, um Begeisterung zu wecken. Wenn du jetzt mal dir das Programm anschaust, wo siehst du vielleicht die ein, zwei Referentinnen oder Referenten, von denen du sagst, da freust du dich persönlich drauf?
Es ist natürlich immer schwer, bei so einer großen Anzahl von Referentinnen ein, zwei herauszupicken. Aber in dem Versuch, wir haben um die 40 Programmpunkte mit 30 Speakerinnen in den unterschiedlichsten Bereichen. Ich freue mich sehr auf unsere Opening Keynote. Wir haben den Zukunftsforscher Tristan Hawkes gewinnen können und der wird beleuchten.
Gibt's da, ganz kurz, gibt es da eine Namensgleichheit? Ich kannte mal einen, der hieß Matthias Hawkes.
Ist das sein Vater? Weil er ist Hawkes Junior.
Ah, okay, alles klar.
Aber dann löst du erstmal auf, wer ist denn der Matthias, bevor wir jetzt zu dem Junior kommen. Muss ich den kennen als?
Ja, den musst du schon kennen. Gab also zu meiner Zeit bei Journalisten auch immer heiß begehrt. Gab es zwei Zukunftsforscher, die man auf jeden Fall kennen musste und eigentlich auch in seinem Adressbuch haben musste. Das eine war Horst Opaschowski. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch lebt. Und das andere war eben jener Matthias Hawkes. Und da ging es eben um Zukunftstrends und so weiter und so fort. Und ich glaube, sein Sohn tritt in die Fußstapfen rot, ne?
Ja, genauso ist es. Der Matthias Hawkes hat begonnen und der Tristan Hawkes, der tritt jetzt eben in seine Fußstapfen beziehungsweise geht jetzt seine eigenen Wege, aber mit einer mit dieser Zukunftsperspektive und Thematik natürlich auch, ja. Also Hawkes Junior, einer von den, genau, ist die nächste Generation.
Und was wird er uns erzählen?
Es geht eben genau um dieses Generationenthema und auch wie uns diese alten Generationenbilder, die wir haben, die wir alle in uns haben, wie sie uns im Weg stehen und auch Ansätze im Denken, wie wir sie hinter uns lassen können. Und es geht aber dabei auch nicht darum, dass sich die unterschiedlichen Generationen getrennt voneinander entwickeln müssen in dem Versuch, Wandel hervorzubringen, sondern es geht um das Gemeinsame. Und dass es eben nicht ein Entweder-Oder braucht, sondern dass es alle braucht, damit wir Wandel aktiv gestalten können. Und ich finde es auch besonders schön, wenn wir uns überlegen, auch Fundraising funktioniert nur, wenn alle mithelfen, wenn die Quellen möglichst diversifiziert sind, wenn es Kooperationen mit Unternehmen gibt, aber natürlich auch die Dauerspender, die Dauerspenderinnen. Also dieses Gemeinsame wird er beleuchten. Und auch, und das ist auch sehr, sehr relevant, wie können wir in einem Zeitalter von Wertewandel, wie können wir als Organisationen authentisch Sinn vermitteln, dabei das Digitale nutzen, um diese Transformation voranzutreiben, aber trotzdem menschlich. Also bin schon sehr gespannt, was er uns erzählen wird in seiner Keynote. Das ist natürlich eines der Highlights.
Aber es wird sicherlich auch ein bisschen provokant sein, oder? Ich meine, wenn ich das richtig gesehen habe, er schreibt ja so Bücher wie Unsere fucking Zukunft. Das ist ja etwas, was meine Generation ein bisschen erschreckt. Die jüngeren Menschen aber durchaus anspricht. In der Programmankündigung steht ja auch digital divers und disruptiv. Der Wandel beginnt jetzt. Das ist ja schon für die Älteren unter uns, also jetzt mich in dem Dreierkreis, ist das ja etwas, wo ich dann denke, ups, auf was muss ich mich denn jetzt einlassen? Ist das so spannend oder bin ich einfach so old fashioned, Ruth?
Also ich halte dich für gar nicht old-fashioned, erstens. Und zweitens glaube ich auch, Ja, ich glaube, er ist provokant und ich glaube, das braucht es auch manchmal. Ich persönlich bin bei dem Titel des Buches auch ehrlich gesagt ein wenig zusammengezuckt, weil ich mir denke, kann man das online wiedergeben? Also es ist definitiv auch, es soll ja aufrütteln. Sein neues Buch, da geht es beispielsweise um Sinnmaximierung und darum, wie wir in Zukunft arbeiten werden. Also das sind schon Themen, die emotionalisieren natürlich auch und deswegen denke ich ja, ja, wir werden sehen. Vielleicht werden wir auch mit unangenehmen Einschätzungen konfrontiert, die wir dann miteinander reflektieren müssen. Das machen wir dann nachher auch in einer Podiumsdiskussion. Da wird es einen Raum dafür geben.
Genau, aber die Dinge helfen uns ja weiter. Nochmal anders denken, einen anderen Blick zu haben. Und gerade tatsächlich auch, wenn wir merken, wir haben stagnierende, wenn nicht sogar rückläufige Spendenzahlen im europäischen Kontext, weil die ältere Generation durch das Älterwerden auch auf natürlichen Wege irgendwann das Spenden einstellen muss. Die Frage, wie kriegen wir die Begeisterung in die Next Gen, in die jungen Menschen hinein, das ist natürlich eine zentrale Rolle. Und da hilft uns, glaube ich, nicht nur KI, sondern natürlich auch nochmal eine andere Sichtweise, damit wir auch mal aus unseren alten Denkrinnen herausrutschen, wahrscheinlich.
Ja, ja.
Hast du noch einen zweiten Tipp für die 400 Teilnehmerinnen?
Natürlich, ja, natürlich. Da gibt es einige. Also vielleicht auch eher so ein Trendthema oder ein Innovationsthema, der Friedbert Ottacher und der Reinhard Heiserer. Der Friedbert ist Consultant und der Reinhard Heiserer ist der Geschäftsführer und Gründer von Jugend eine Welt. Die schauen sich das recht neue Themengebiet von Bitcoin-Fundraising an. Ich glaube, da gibt es auch noch ganz viel zu lernen. Die Jessica Yellowhair von UNICEF Österreich, die wird auf den Bereich Performance Marketing eingehen, mit einem Fokus auf Paid Media, wie man eben mehr Reichweite lukrieren kann und messbare Ergebnisse auch erzielt. Das ist zum Beispiel auch ein Programmpunkt. Auch sehr spannend ist eine weitere Keynote am nächsten Tag vom Jeff Giddens. Das ist ein Kollege aus Amerika. Die heißt You don't have to know what works. Finde ich eine sehr beruhigende These. Der sagt eben, wir sind in so einem Zeitalter, wo alle irgendwie glauben, dass man gurumäßig diesen Wahrheiten folgen muss. Aber es braucht nicht den perfekten Plan. Es braucht nicht den perfekten Pitch, um die perfekte Antwort auf alles zu haben. Ich glaube, das wird auch sehr spannend. Ja, und noch viel, viel mehr. Und es gibt aber bei all diesen Workshop-Angeboten gibt es natürlich auch ganz viele Network-Möglichkeiten, damit man dann mit Kolleginnen auch besprechen und reflektieren kann, was man da gehört hat. Und ach, was ich auch sehr schön finde, das würde ich auch noch gerne erwähnen, ist, wir haben heuer das erste Mal am Dienstag, am Tag nach der Verleihung der Fundraising Awards, haben wir etwas, das nennt sich Winner Session. Und da geht es echt darum, dass man sagt, dass die GewinnerInnen den Interessierten Einblicke geben, warum diese Aktion ihrerseits deprimiert worden ist oder das Direct Mailing oder der Spot, warum das so erfolgreich war. Also, dass man irgendwie noch tiefer einsteigen kann in dieses Best Practice.
Wie findet ihr diese internationalen und nationalen Expertinnen und Experten?
Einerseits gibt es immer einen Call for Proposals, wo wir immer wieder sehr, sehr spannende Einreichungen bekommen. Und andererseits gibt es ein Programmkomitee, das eben miteinander sehr intensiv im Austausch ist bei der Programmierung des Kongresses und wo man miteinander Gedanken spared und eben so kommen wir dann zu einer guten Mischung und auch zu vielen spannenden Ideen jedes Jahr.
Aber man kann schon sagen, ihr habt auch einen internationalen Ruf als Kongress, oder?
Ich denke erfreulicherweise ja.
Ja, also und das wäre ja meine Frage. Also auf eurer Seite gibt es ein Zitat von Bernard Ross, der sagt, dass es einer der besten Fundraising-Kongresse weltweit ist, was ihr da veranstaltet. Das muss doch mehr dahinter stecken als die familiäre Atmosphäre oder die Auswahl der Expertin oder das Europahaus. Was ist das Geheimnis dahinter?
Ich glaube tatsächlich, dass die Inhalte qualitativ sehr hochwertig sind und dass diese Qualität auch jährlich zunimmt, weil man natürlich die Learnings vom Vorjahr immer mit einbezieht in der Weiterentwicklung. Und ich glaube auch, dass es eben diese Mischung ist, die Mischung aus sich Inhalte abholen können, aber tatsächlich auch in Workshops aktiv an Themen arbeiten können, mit den Kolleginnen netzwerken. Ich glaube, es ist tatsächlich die Mischung. Und wir versuchen, immer am Puls der Zeit zu sein, was Trends und Entwicklungen betrifft. Und ich glaube, das gelingt uns. Ich glaube, das gelingt uns ganz gut. Und eben so Zitate wie das, was du gerade angesprochen hast, das freut uns natürlich besonders sehr. Das gibt uns dann Kraft für die nächste Runde.
Nun macht ihr ja nicht nur den Kongress, sondern ihr seid auch vertretet quasi das österreichische Fundraising auch in Richtung Regierung. Und da ist jetzt bei euch gerade was Ähnliches passiert wie bei uns. Bei uns gab es 551 Fragen der CDU über Nichtregierungsorganisationen an die Regierung. Und bei euch hat die FPÖ quasi 228 Seiten Fragen quasi an die Regierung, beziehungsweise hat die Ministerien geflutet mit Fragen. Wie beobachtet ihr das und wie reagiert ihr auch als Lobbyverband des österreichischen Fundraisings auf solche Aktionen?
Ich glaube, was da ausschlaggebend ist, ist, dass man immer wieder auf die Qualität hinweisen kann, wenn man sich beispielsweise ansieht, wie viele Organisationen das österreichische Spendengütesiegel tragen, was das heißt, wie sie geprüft werden, sowohl in ihrer Spendenwerbung als auch in ihrem Mitteleinsatz. Ich glaube, das sind alles Daten und Fakten, die uns dabei unterstützen, aufzuzeigen, wie professionell und wie transparent und mit welchen Standards der Sektor arbeitet. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und Österreich ist generell ein Land, in dem gemeinnützige Organisationen durch das Rechtliche sowieso schon so oft geprüft sind. Da schauen so viele Augen auf das Vereinsgebaren und auch auf die Zahlen. Und das spricht für sich selbst.
Nun ist es ja so, das eine ist die vordergründige Prüfung. Wir wissen aber ja im Prinzip alle, was dahinter steckt, denn dahinter steckt ja so ein Narrativ. Also, dass man sagt, okay, warum brauchen wir überhaupt gemeinnützige Organisationen? Ist das nicht verschwendetes Geld? Wie begegnet ihr diesem Narrativ als Verband?
Es braucht gemeinnützige Organisationen, damit Österreich funktioniert. Und es gibt immer wieder leider Ereignisse, die das unterstreichen. Und da braucht es kein gesondertes Narrativ, weil das zeigt eigentlich schon die Kraft und die Notwendigkeit auf. Ich möchte nur, letzten Herbst gab es in Österreich ein fürchterliches Hochwasser. Wenn es da die gemeinnützigen Organisationen, wenn es da all die Freiwilligen, die da engagiert sind, nicht gegeben hätte, dann hätten die Unterstützungsmaßnahmen, die Aufräummaßnahmen nicht so funktioniert, wie sie funktioniert haben. Und auch das ist etwas, diese Stories sprechen auch schon für sich selbst, die Aktivität.
Und das ist ja das Erstaunliche tatsächlich, Ruth und Jörg, dass in den demokratischen Staaten dieser Welt ja, dass die Verantwortung der Zivilgesellschaft und das gemeinsame Handeln von privaten Unternehmern und Staat zum Wohle aller ja quasi in den Verfassungen geschrieben ist. Und trotzdem sind die, ich nenne sie mal positiv neutral, die Konservativen in der Position gerade, dass sie das alles in Frage stellen. Habt ihr oder insbesondere du, Ruth, eine Einschätzung, warum das gerade so ist? Warum gibt es von Trump die Kritik? Warum gibt es die in Deutschland von der CDU? In Österreich haben wir es auch gerade von dir gehört. Jörg, was steckt dahinter gesellschaftlich?
Wir leben in sehr unsicheren Zeiten. Und ich glaube, unsichere Zeiten, und das ist zum Beispiel etwas, wenn wir jetzt wieder die Verbindung zum Fundraising versuchen herzustellen, die Sparquote steigt, das Gesamtspendenaufkommen sinkt, unter anderem sicher auch deshalb. Und diese unsicheren Zeiten kann man natürlich nutzen, um auch in der Kommunikation Tendenzen zu erzeugen. Ich glaube, es ist die Unsicherheit, ich glaube, es sind die schnellen Veränderungen, vor denen wir als Gesellschaft stehen. Ich glaube, es ist die Vielzahl an Informationen, die jeden Tag auf uns einprasselt, ich glaube, es sind viele verschiedene Ebenen. Aber was klar ist, ist, und da sind wir auch wieder beim Fundraising-Fever, wir sind da und wir machen alle weiter und das machen wir in altbewährter Qualität und mit unseren jeweiligen Missionen und Aufgaben. Ja, das wird sich nicht ändern.
Und ich glaube, das ist auch der beste Weg, um die Spaltung auch tatsächlich der Gesellschaft etwas entgegenzusetzen, mit Leidenschaft, mit Begeisterung und mit Freude die Menschen wieder zusammenzubringen.
Ja, ich glaube, man sieht es auch, wenn man sich überlegt, dass fast 4 Millionen Menschen in Österreich freiwillig tätig sind, die ganz eng natürlich auch Einblick in die Organisationen haben, bei denen sie sich engagieren. Ich glaube, es gibt nichts Besseres als das, um eben Verbindung zu schaffen.
So, aber kommen wir nochmal zurück. Ruth, ist ja nun so, es gibt ja auch einen sogenannten Fundraising-Tourismus, ne? Der ist ja stetig von Deutschland nach Österreich. Also, sag doch mal, welche 3 Gründe habe ich als deutscher Fundraiser unbedingt, mir jetzt noch ein Ticket zu besorgen oder in so eine Aktion von euch noch einzusteigen, um nach Wien zu kommen? Welche 3 Gründe gibt es, die mich überzeugen, dahin zu kommen?
Die 3 Gründe. Also erstens, warum sollte ich mir jetzt ein Ticket kaufen? Weil wir erfreulicherweise oftmals in den letzten Jahren sehr schnell ausverkauft waren. Also das ist definitiv wichtig.
Punkt 1,
genau. Dann ist der zweite Grund, und das merke ich ja auch selbst, wenn ich auf andere Kongresse fahre. Es ist immer wieder wichtig, rauszugehen, sich von anderen inspirieren zu lassen und dann nach Hause zu gehen und sich zu überlegen, wie kann ich das denn auf meine eigene Organisation, auf meine eigene Tätigkeit skalieren. Und da gibt es bei uns auf jeden Fall ganz viel, dass man sich da als Inspiration mitnehmen kann. Das ist sicher auch ein Grund. Und das andere ist natürlich auch das Netzwerk, das man sich aufbaut und das einem dann sicher auch in Zukunft dabei unterstützt, gut arbeiten zu können. Und das ist natürlich in persönlichem Kontakt immer noch das, was am besten funktioniert.
Und ich glaube, Andreas, wir können ergänzen, es gibt auf jeden Fall eine tolle Abendveranstaltung.
Ne? Es gibt super Kaffee.
Es gibt super Kaffee, es gibt gutes Essen, das muss man einfach mal an dieser Stelle sagen, ja. Das könnt ihr, Ruth. Und es wird auch tolle Podcasts geben, ne? Oder? Mit neuen Stiften, Andreas, was?
Yep.
Genau. Denn wir sind Medienpartner, ne, Ruth? Und wir hoffen, dass wir ein paar spannende Podcasts auf die Beine stellen. Wir sind bei euch auch vertreten, freuen uns sehr. Und ich glaube, das ist Grund. Ich glaube aber auch, dass der österreichische Fundraising-Kongress auf jeden Fall eine gute Ergänzung ist zu den ganzen Dingen, Fundraising-Tagen, Fundraising-Kongresse, die wir hier in Deutschland haben. Denn ich glaube, nirgendwo ist die österreichische Fundraising-Szene so komprimiert und so dicht vertreten wie bei euch in Wien. Du hast es als Familienfest bezeichnet, das ist ja fast so ein bisschen, ich würde immer sagen, es ist tatsächlich ein sehr, sehr hochkarätiger Branchentreff, wo wirklich alle vertreten sind. Ne? Also das lässt sich kaum jemand entgehen, eure Veranstaltung. Und 32 ist ja auch eine stolze.
32 ist definitiv eine stolze Zahl, ja. Und also das übergeordnete Ziel, das wir mit dem Kongress natürlich auch verfolgen, ist, dass dieses Wirken als Verband in unserer Mission, dass wir die Kultur des Gebens weiter ausbauen. Und da geht es ja viel um Know-how, es geht um Qualität, es geht um Impact. Und ich glaube, das spürt man am Kongress auch ganz stark, was für einen wichtigen Teil man mit sich und seiner eigenen Arbeit auch an diesem großen Ganzen spielt. Und ich glaube, das können wir mit jedem Kongress auch ein bisschen weiter vorantreiben. Und tatsächlich ist es auch in Österreich eine einzigartige Veranstaltung. Also diese Art des Fundraising-Kongresses gibt es in Österreich so kein zweites Mal. Darauf sind wir natürlich sehr, sehr stolz. Und wir freuen uns auch, dass es gibt natürlich in jedem unserer Nachbarländer auch ganz tolle Angebote. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Kolleginnen aus anderen europäischen Ländern bei uns teilnehmen.
Und, damit meint sie uns, Andreas.
damit meine ich auch euch. Und ich freue mich natürlich auch schon auf die diversen Podcasts, die wir dann vor Ort auch aufnehmen können und da eben auch das Wissen noch weiter teilen.
Also danke, Ruth, das ist ja fast ein perfektes Schlusswort. Und für die noch nie da waren, es ist eine Familie, die auch neue mit offenen Armen sofort aufnimmt und integriert. Und gerade auch neue Sichtweisen, andere Fundraiserinnen und Fundraiser kennenzulernen beim Café oder abends bei der Feier, finde ich eine großartige Option. Ruth, recht herzlichen Dank für den Podcast mit dir. Wir freuen uns auf dich und den Kongress im Oktober in Wien.
Ich danke euch. Ich freue mich auch sehr. Und für alle, die das komplette Programm lesen wollen, hineinschnuppern wollen, finden alles auf fundraising.at. Da ist das gesamte Programm veröffentlicht. Da sieht man, wo man Tickets kaufen kann und so weiter und so fort. Es gibt Kontaktpersonen, falls es Fragen gibt. Also auf fundraising.at.
Wir verlinken das auch nochmal in unserem Newsletter und im Beschreibungstext zu diesem Podcast. Und herzlichen Dank, Ruth Williams, Geschäftsführerin des Österreichischen Fundraising-Verbands. Toll, dass du bei uns warst.
Ich danke euch vielmals und bis bald. Wir sehen uns in Wien.
Ja, tschüss und servus, wie man sagt. Ciao.
Baba, ciao.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.